liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir uns mal wieder hier zusammenfinden dürfen, um das gemeinsam das Wort Gottes zu lesen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war, aber jedenfalls bin ich jetzt mal wieder hier und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Und das Schönste ist natürlich immer, wenn wir aus dieser wunderbaren Quelle schöpfen dürfen, aus dem Wort Gottes, wodurch der Herr uns ja wirklich stärken möchte, vielleicht auch hier und da auf unser Verhalten hinweist, das nicht immer ganz in Übereinstimmung ist mit Gottes Willen. Und wir durch Gottes Geist, die Kraft seines Geistes, einfach neue Ziele bekommen in unserem Leben, neue Freude bekommen in unser Leben und vielleicht auch hier und da einmal Dinge verändern müssen. Das muss ja immer wieder, wenn wir unter das Wort kommen, unser Wunsch sein, dass wir nicht einfach nur unser Wissen anhäufen, sondern ganz besonders, dass unser Leben verändert werden soll. In Römer 8, Vers 29 haben wir so einen wunderschönen Vers, wo es heißt, dass Gott möchte, dass unser Leben dem Herrn Jesus, dem Bilde seines Sohnes, gleichförmig wird. Jedenfalls ist das mein größter Wunsch. Obwohl ich auch immer wieder über mein Versagen traurig bin, aber mein tiefster Herzenswunsch ist, doch dem Bilde des Herrn Jesus gleichförmig zu sein, ihm ähnlicher werden. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Bruder Darby hat einmal gesagt, wenn Christus in dir ist, dann lass mich doch Christus sehen und nicht dich selbst. Wir wollen uns etwas mit einer Person beschäftigen, die zwei Namen hat. Zwei Namen. Was sind denn die beiden Namen? Also einen haben wir jetzt ja gehört, Jakob. Hat er noch einen Namen? Ah, super. Also sind wir schon fast fertig mit dem Vortrag. Ja? Man könnte fast sagen, vom Jakob zum Israel. Manchmal ist das ganz schwierig, wenn man so bestimmte Texte über Jakob liest. Dann wird auch immer Jakob gesagt, dann wird wieder Israel gesagt. Dann fragt man sich, ist er denn nun? Ist er ein Jakob oder ist er ein Israel? Ist er ein Fersenhalter, Überlister oder ist er ein Gotteskämpfer? Jakob heißt nämlich Fersenhalter oder Überlister. Je nach Vokalisation. In der hebräischen Sprache ist das ein bisschen schwierig. Das hängt davon ab, wie man die Vokale setzt. Und wir wollen einfach gemeinsam mal einige Verse lesen. Zuerst aus dem Neuen Testament. Und zwar aus Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, Vers 21. Ein kurzer Vers nur. Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Dann schlagen wir auf 1. Mose, Kapitel 48, Vers 15. Wenn wir von Kapitel 48, Vers 8 anlesen, dann lesen wir, Israel sah die Söhne Josefs, Vers 10, die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, Vers 11, Israel sprach zu Josef, Vers 14, und Israel streckte seine Rechte aus, Vers 15, und Israel, Israel, segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen, segne die Knaben. Und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak. Und sie sollen sich mehren zu einer Menge inmitten des Landes. Jetzt schlagen wir auf Psalm Kapitel 20. Vers 2, ein Psalm von David. Der Herr erhöre dich am Tag der Drangsal. Der Name des Gottes Jakob setze dich in Sicherheit, er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum. Kapitel 46. Vers 12. Jahwe oder der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs, Sela. Und aus dem 146. Psalm. Vers 5. Glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung auf den Herrn oder Jahwe seinen Gott ist. Und dann schlagen wir 1. Mose Kapitel 25 auf. Erstaunlich, in Hebräer 11, da steht nicht, dass Israel segnete, sondern dass Jakob segnete. Psalm 20, 46 und 146 steht, dass der Gott Jakobs ist. Es gibt auch Stellen, wo von dem Gott Israels gesprochen wird. Und in den Worten, die wir eben gelesen haben aus dem ersten Buch Mose, da haben wir in diesem letzten Abschnitt immer wieder von Israel gelesen. Und in diesem kurzen Segenswort, das er aussprach über Josef, da sagt er so vier wesentliche Punkte. Nämlich erstens, dass Abraham und Isaak vor dem Angesicht Gottes gelebt haben. Abraham und Isaak gewandelt sind. Seinen eigenen Namen, den führt er dort nicht ein. Zweitens, der Gott, der mich geweidet hat, Jakob hat Gott als Hirten erlebt. Das konnte Isaak nicht sagen. Abraham hat es auch nicht gesagt. Abraham hat Gott als Gott den Allmächtigen erlebt. El Shaddai. Jakob, der mich geweidet, Gott, der mich geweidet hat. Er hat die Hirtengesinnung, den Hirtensinn und die Hirtenführung Gottes erlebt. Dann sagt er, der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen, hat er denn eine Begegnung mit einem bestimmten Engel gehabt? Oh ja, nämlich in Pniel oder Pnuel. Da werden verschiedene Ausdrücke gebraucht. Wir werden noch darauf kommen. Und dann finden wir ihn hier als den Segnenden. Und in Hebräer 11 haben wir gelesen, dass sein Ende so ist, dass er anbetete über seinem Stab. Diesem Hirtenstab aus Jakob wurde ein Hirte, der Gotteskämpfer war. Israel, Gotteskämpfer. Das Leben Jakobs, natürlich können wir das nicht in zwei oder ein bisschen vielleicht mehr als zwei Stunden ganz besprechen. Wir wollen ganz besonders uns konzentrieren auf die Augenblicke im Leben Jakobs, ohne das andere außer Acht zu lassen, wo Gott zu ihm gesprochen hat und was er erlebt hat. Da merken wir hinterher, warum dieser Jakob ein Anbeter wurde von Abraham Und Isaak wird das so nicht gesagt. Ich empfehle jedem, auch besonders jüngeren Leuten, die so anfangen mit dem Bibelstudium, einmal die 7 großen Biografien im 1. Buche Mose zu lesen. Adam, Abel, Noah, Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Ganz interessant würde es ja, wenn wir nach 1. Mose 37 kommen und da plötzlich Folgendes steht. Dies ist die Geschichte Jakobs, Doppelpunkt, Josef. Dann beginnt die Geschichte Josefs. Schon mal darüber nachgedacht, wie das möglich ist? Wir würden erwarten, dies ist die Geschichte Jakobs und dann würde die Geschichte Jakobs kommen. Die war schon gewesen. Also nicht ganz, aber fast. Aber dann wird die Geschichte Jakobs in Verbindung mit Josef gebraucht. In den folgenden Kapiteln wird überhaupt nicht mehr davon gesprochen, dass Gott zu Josef direkt sprach. Zu Jakob hat er einmal gesprochen und dann zweimal ihn mit Namen genannt. Am Ende. Und es ist einfach wunderbar, wenn man Gottes Reden persönlich erlebt. Erleben wir das schon mal? Dass wir um eine Sache beten und Gott redet zu uns. Ich meine natürlich nicht mit hörbaren Worten. Er tut es durch 2 Mittel oder durch 3. A, durch das Wort Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und das dritte auch, durch Menschen. Zum Beispiel durch Predigten. Deswegen wird uns in 1. Thessalonicher 5 gesagt, Weissagungen verachtet nicht. Weissagung. Weissagung heißt wörtlich prophetisches Reden. Das heißt, Reden zur Ermahnung, Erbauung und Tröstung, zur Ermutigung, dass Gott irgendwie ganz deutlich zu einem Herzen redet. Und vielleicht geschieht das heute auch zu mir oder zu dir. Die Geschichte der Erzväter ist ja durch bestimmte Kennzeichen geprägt. Abraham ist geprägt durch 4 Altäre. Kann man sich gut merken. Isaak ist geprägt durch 4 Brunnen. Jakob ist geprägt durch 4 Denkmäler. Josef ist geprägt durch 4 Kleidungsstücke. An diesen Dingen kann man die Geschichte dieser Personen aufhängen. Sowohl Abraham als auch Isaak als auch Jakob haben eine weitere Prägung durch Altäre. Und dass sie bestimmten Orten Namen geben. Und das nächste, was sie prägt, ist, dass sie alle Vorbilder sind von bestimmten Grundsätzen, die wir im Neuen Testament finden. A. Abraham ist ein Bild von der Auserwählung. Gott hat ihn aus dem Götzendienst herausgenommen durch seinen Ruf, durch seine souveräne, unumschränkte Gnade. Deswegen beginnt der Epheserbrief auch mit der Auserwählung. Auserwählt in Christo von Gott. Isaak ist nie aus dem Land gekommen. Einmal in 1. Mose 26 war er in Gefahr, während einer Hungersnot nach Ägypten zu ziehen, weil sein Vater auch schon sowas gemacht hat. Aber dann ist Gott ihm begegnet. Und dann hat er gesät im Lande. Isaak blieb im Lande. Er ist der Sohn des Abraham. Isaak ist ein Bild von unserer Sohnschaft. Deswegen in Epheser 1, Vers 5. Zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Aber Jakob, das ist so ein besonderer Held, der, ich habe das immer verglichen mit den Sinusschwingungen, ja, in der Mathematik und in der Physik kennt man so Sinusschwingungen bei der Elektrizität, nicht? Jakob ist so einer. Und für mich ist es ein wunderschönes Bild von der Gnade Gottes. Deswegen in Epheser Kapitel 1 ist das dritte, begnadigt in dem Geliebten. Auserwählung, Sohnschaft, Gnade. Natürlich sind sie alle durch Gnade gekennzeichnet. Wir haben natürlich auch noch andere Bilder, prophetische Bilder. Jakob in seinen ganzen Wegen ist ein Bild, wir können nicht auf alles eingehen, aber das ist ein wunderschönes Studium, von der ganzen Geschichte Israels. Israel im Lande, Jakob war im Land. Jakob war außerhalb des Landes, in Syrien oder Padan Aram. Auch das Volk Israel ist außerhalb des Landes gewesen. Jakob wieder im Land. Israel wird wieder in das Land zurückgeführt werden. Entsprechend den Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak und Jakob so deutlich mehrmals gegeben hat. Wir kommen dann zu der Geschichte Jakobs. Übrigens, das Wunderbare ist, die Geschichte Jakobs beginnt mit den Gebeten der Eltern. Ist das nicht wunderschön? Jakob wäre gar nicht geboren worden, wenn da nicht Gebete gewesen wären. 1. Mose 25, Vers 20, da heißt es, Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm. Und dann Vers 21, Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Der Isaak betete für seine Frau. Wir Männer beten wir auch eigentlich mal für unsere Frauen, nicht mal, sondern regelmäßig. Danken wir als Männer, Ehemänner, dafür, dass Gott uns Frauen gegeben hat. Beobachten wir das geistliche Leben unserer Frauen, ob sie für Gott Frucht bringen. Oder kann es auch mal sein, dass wir für sie beten möchten, damit Gott in ihrem Leben geistliche Frucht hervorbringt. Umgekehrt gilt das übrigens auch wenn es jetzt hier nicht so steht. Aber das ist die erste Lektion. Der Isaak möchte beten für seine Frau, damit sie Frucht bringt, die Rebekka. Dann heißt es in Vers 22, dass Rebekka schwanger wurde. Und dann heißt es plötzlich, die Kinder stießen sich in ihr. Ich habe oft gedacht, das ist doch ganz normal. Also ich weiß, als unser erstes Kind im Mutterleib war, dann sagt meine Frau schon mal, fasst mal hier auf den Bauch. Kennt ihr das so als Männer? Ja, als Väter? So beim ersten Kind besonders. Ja, aber hinterher haben wir das nicht mehr so gemacht, aber... Und dann ab und zu merkte ich so, dann trat das Kleine so, ne? Oder die Kleine. Aber hier merkte plötzlich die Frau, da ist ein richtiger Kampf im Bauch. Da stoßen sich welche. Da muss doch was los sein. Und weil sie nicht genau wusste, was da los war, macht Rebekka Folgendes. Sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Isaak betete nicht, indem er Gott fragte. Rebekka betete und fragte den Herrn. Sie wollte eine Antwort vom Herrn über das, was sich da in ihrem Mutterleib abspielte. Ihr lieben Schwestern, ein persönliches Gebetsleben, auch unabhängig von dem Ehemann, ist absolut notwendig für ein glückliches Ehe- und Familienleben. Ich behaupte, dass viele Ehen in unserer Zeit nicht mehr glücklich sind, weil es kein Gebet mehr gibt in der Ehe. Weder zusammen noch alleine. Wann stehst du morgens auf, lieber Bruder? Beugst du deine Knie vor dem Herrn und betest? Hast du eine reguläre stille Zeit? Liebe Schwester, genauso hier auch. Die Geschichte Jakobs beginnt mit den Gebeten der Mutter und des Vaters. Wundern wir uns über so viel Kaputtes in unserer christlichen Welt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen das Buch von dem Wolfgang Bühne gelesen. Hat der ein Buch geschrieben jetzt über Gebet. Und die haben eine Umfrage gemacht. Und ich bin zutiefst geschockt über das, was da rausgekommen ist. Aber es klagt mich selbst ja auch an. Dass fast kaum noch jemand am Tag länger betet als 5 Minuten. Oder 10 Minuten. Viertelstunde. Deswegen ist das so viel Kraftlosigkeit. Es gibt unheimlich viele Dinge, die Events sind. Ja? Also so, da ist was los. Worship und was es alles heute gibt. Ja? Und dann fragst du mal, das habe ich in der Schule schon mal öfter gemacht, wie viele von euch gehen regelmäßig zu Gebetsstunden? Oft gibt es fast überhaupt keinen Jugendlichen, der regelmäßig zu einer Gebetsstunde gibt. Also jetzt nicht aus unserer Versammlung, weil das ist genau umgekehrt, aber so insgesamt aus allen möglichen evangelikalen Gemeinden. Gibt es das überhaupt noch? Gebet ist die Quelle für alles. Und hier finden wir Mutter und Vater als Beter.
Und dann steht hier, dass Gott antwortet. Das ist nämlich das Wunderbare, dass Gott in seiner Gnade auf Gebete antwortet. Von David lesen wir, glaube ich, 5 oder 6 Mal, er befragte Jehova, den Herrn. Und Gott antwortete ihm. Von Saul lesen wir auch einmal, dass er den Herrn befragte. Und da heißt es, dass Gott ihm nicht antwortete. Das kann auch sein. Denn in seinem Leben war Sünde. Deswegen gab es keine Antwort. Später hat Gott das sehr deutlich dem Saul durch einen Propheten offenbart. Und ist das bei uns auch schon mal so, dass wir Dinge dulden im Leben, wo wir genau wissen, das Gewissen, das plagt sich schon die ganze Zeit damit. Wir kriegen es aber nicht gebacken. Wir können es einfach nicht unter die Füße kriegen. Oder besser gesagt, unter das Kreuz. Und deswegen passiert doch nichts. Das ist ja schrecklich. Aber das kann bei uns auch sein. Kann bei mir auch sein. Dann müssen wir einfach zum Kreuz damit. Hier antwortet Gott. Er sagt, 2 Nationen sind in deinem Leib, 2 Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern. Eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Sehr ungewöhnlich. Eine sehr ungewöhnliche Verheißung. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Erste, der herauskam, war nämlich Esau, der Ältere. Und der Jüngere war Jakob. Aber Esau hatte das Erstgeburtsrecht. Er war ja der Erstgeborene. Und die Erstgeborenen waren immer etwas Besonderes, mit einem besonderen Segen versehen. Wie kann jetzt Rebekka das kapieren? Das ist ja ganz gegen die Gewohnheit, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll. Es gibt ja manche Dinge, die sehr ungewöhnlich sind. Wir schlagen mal auf Maleachi, Kapitel 1. Maleachi, Kapitel 1. Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht Jahwe, aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder Jakobs, spricht Jahwe, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Ich habe seine Berge zur Wüste gemacht, sein Erbteil für den Schakal der Steppe. Schlagen eine weitere Stelle auf. Im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 10. Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem von Isaak, seinem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Wir werden also 2 Zitate gebraucht, einmal aus 1. Mose 25 und dann aus Maleachi Kapitel 1. Hier wird deutlich gemacht, dass die Wahl allein auf Gott selbst zurückgeht, auf den Vorsatz Gottes. Aber wohlgemerkt, dass Gott, den Jakob geliebt hat und den Esau gehasst hat, geht nicht auf Auswahl zurück, sondern das ist Jahrhunderte später geschrieben worden, nachdem Esau und die nachfolgenden Generationen Edom sich als hassenswürdig, als gottfern und böse erwiesen haben. Aber grundsätzlich sagt uns Gott hier, diese Verheißung, diese Prophetie hier in Vers 24 ist eine Wahl nach Gnade. Und ob wir wollen oder nicht, es gibt eben eine Auserwählung, nicht wohlgemerkt, nicht eine Auserwählung zur Verdammnis, aber eine Auserwählung zur Herrlichkeit, eine Zuvorbestimmung zur Herrlichkeit, ein Vorsatz der Gnade. Deswegen lesen wir auch in Römer Kapitel 9, Vers 15, das sei ferne, denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Gott ist Gott, das ist nicht ein Computer. Wir leben in einer Welt, wo wir durch unsere Macht so viele Dinge in Bewegung setzen können, dass wir alle glauben,
Vieles ist von uns abhängig.
Es ist ganz falsch. Auch die obrigkeitlichen Gewalten sind überhaupt nicht von uns abhängig, wenn wir auch halt in der Demokratie denken, das wäre oft so. Als der Herr Jesus vor dem Pilatus stand, da sagt Herr Pilatus, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben oder dich nicht loszugeben? Da sagt der Herr Jesus zu ihm, dir wäre keinerlei Macht gegeben, wenn sie dir nicht von oben, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Römer 13, nicht? Gott hat die obrigkeitlichen Gewalten eingesetzt. Gott ist völlig unumschränkt, überhaupt nicht abhängig von unserem Wollen, Willen und was weiß ich alles. Trotzdem gibt es eine Verantwortung. Ist genauso wichtig. So, jetzt kommen wir zu Jakob weiter. Wir können ja da auf dieses Thema nicht genauer eingehen. Jetzt kommen diese beiden Personen. Der Esau war rötlich, am Leib, heißt es hier, Vers 25, wie ein härener Mantel. Und dann kam sein Bruder heraus und von ihm wird nur gesagt, er hielt die Ferse Esaus. Er hielt sich sozusagen an dem Esau fest, als ob er da nicht los könnte, wollte mit rausgezogen werden. Und dann heißt es in Vers 27, dass die Knaben heranwuchsen. Und jetzt werden kurz die beiden beschrieben. Esau war ein jagdkundiger Mann, so in Anlehnung an den Nimrod in 1. Mose 10, ein Jäger vor dem Herrn. Und der Jakob, der blieb in den Zelten. So wie auch Abrahams Leben durch Zelte geprägt war. Esau war ein Mann des Feldes. Das Feld oder der Acker spricht von der Welt. Jakob war im Zelt. Zelt spricht immer von Fremdlingschaft. Deswegen wird in Hebräer 11 in Verbindung mit Abraham und Isaak Jakob noch einmal erwähnt, wenn es nämlich darum geht, dass sie kein Erbe auf dieser Erde hatten, sondern nach der himmlischen Stadt ausschauten. Hier wird also schon sehr deutlich in der Art ihres Berufes, in ihrem Charakter, welche Personen sie waren. Und jetzt geschieht hier etwas, nämlich Jakob kochte ein Gericht. Er hat ein Gericht gekocht, was Rotes, manche haben gesagt, es ist ein Linsengericht, ich weiß nicht genau, was es war. Und dann kommt der Esau und sagt, lass mich doch essen von dem Roten, da ich bin erschöpft. Natürlich, er hat ja unheimlich gearbeitet auf dem Feld, kann man auch gut verstehen, der möchte jetzt was essen. Aber er sagt dann, Vers 31, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Jakob sagt das und dann sagt Esau, ich gehe hin zu sterben, wozu nützt mir das Erstgeburtsrecht? Das, was Gott also sozusagen an Segen dem Erstgeborenen gegeben hat, und er sollte ja noch eigentlich einen Segen erhalten, da hat er gesagt, ich sterbe, irgendwann sterbe ich, resigniert. Und sagt, was soll mir das? Was soll mir der Segen, den Gott mir eigentlich geben möchte? Hauptsache, ich kriege jetzt was zu essen und mir geht's gut. So sind wir heute nicht. Was sind all die Segnungen Gottes, die Güte Gottes? Denken wir überhaupt noch so daran? Oder denken wir nur an das, was vom Feld ist, von der Erde ist? Sinnen wir auf das Irdische oder sinnen wir mehr auf das Himmlische? Und dann nimmt Esau davon. Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und ein Gericht Linsen wird hier auch übersetzt. Gibt er dem Esau. Er aß und trank, ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Und in Hebräer 12 finden wir eine Stelle über Esau. Und da wird er genannt, das verglichen mit den Gläubigen. Und da heißt es, seid nicht wie Esau, ein Ungöttlicher. So hat Gott das gesehen. Wenn wir das verachten, was Gott uns an Segnungen gibt, dann werden wir Ungöttliche genannt. Ich will es mal ganz praktisch machen. Wenn wir Menschen heute glauben, dass der Mensch und das ganze Universum nichts anderes ist als ein Produkt von Zeit, Zufall und Materie durch Evolution entstanden, dann sind das Ungöttliche. Das Universum ist letztlich ein Segen Gottes. Nach Kolosser 1 ist es durch Christus und für Christus erschaffen worden.
Und wir dürfen uns daran erfreuen, aber es nehmen aus der Hand Gottes. Die Blumen, die Tiere, all das Herrliche aus der Hand Gottes. Und geistlich gesehen, die himmlischen Segnungen, die dürfen wir aus der Hand Gottes nehmen. All die Segnungen, die uns im Epheserbrief, Kolosserbrief und anderen Briefen erklärt werden. Lass uns nie locker mit göttlichen Segnungen umgehen. Dann kommt in Kapitel 26 das Kapitel, wo Isaak nach Ägypten gehen will, wegen einer Hungersnot. Und dann findet er die Brunnen seines Vaters Abraham wieder. Die werden wieder aufgebuddelt. Und Gott spricht dann zu Isaak, er soll nicht nach Ägypten ziehen. Und dann geht es mit Jakob in Kapitel 27 weiter. Und da finden wir so eine kleine Familiengeschichte. Also Jakobs Geschichte ist auch sehr, sehr praktisch in Verbindung mit den Eltern. In Kapitel 25 haben wir sie als betend entdeckt. Aber hier sieht es ein bisschen anders aus. Das erste, was wir lesen, ist von Isaak, dass er alt war und seine Augen waren schwach, um zu sehen. Ich bin alt geworden, ich weiß nicht den Tag meines Todes. Gut, da kann er nicht zu. Auch, dass seine Augen schwach geworden sind, kann er nicht zu. Aber was ist dann die Haltung, die Gesinnung, die man hat? Ach, er sagt, mein Sohn Esau, übrigens an nächster Stelle heißt es, dass Isaak den Esau mehr liebte als Jakob. Denn Wildbret war nach seinem Munde, heißt es. Und von Rebekka heißt es, Rebekka liebte den Jakob mehr als Esau. Wenn dann der Zustand so ist wie hier bei Isaak, dann werden Dinge auf einmal offenbar. Jakob möchte gerne Wildbret haben, sagt zu Esau, hol mir mal ein schönes Essen vom Feld. Und Esau ist ein gehorsamer Junge, der tut es auch. Sehr attraktiv, was Esau tut. Isaak wollte ein schmackhaftes Gericht haben, heißt es hier, schmackhaft. Ihm war das die Zunge ganz wichtig, der Gaumen ganz wichtig. Esau tut das. Und dann sagt der Isaak noch, Vers 4, bring es mir, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, ehe ich sterbe. Das ist der Schlüssel hier. Das schmackhafte Gericht war die eine Sache. Der Segen, den Esau bekommen sollte, war die andere Sache. Und das hat Rebekka mitgekriegt. Oh, hat sie gedacht. Es könnte ja sein, dass das, was Gott mir gesagt hat, als ich gebetet habe, gar nicht eintritt. Jetzt muss ich mal ein bisschen nachhelfen. Jetzt muss ich mal ein bisschen die Rolle, wichtige Rolle in der Familie spielen. Hat das gut mitgekriegt? Geht zu Jakob und sagt, du, pass mal auf, der Esau, der will jetzt ein Gericht deinem Papa bringen. Also da müssen wir jetzt mal was regeln. Und dann sehen wir, wie die Rebekka Ziegenböcklein holt. Sie werden geschlachtet und die Haut, also das Haar, daraus macht sie was Schönes zum Anziehen. Der Jakob sieht das an und dann, der Esau war nämlich sehr behaart. Und dann hat die Rebekka gesagt, du, wenn du jetzt zu deinem Papa gehst, zu Isaak gehst, dann wird er dich anfühlen, weil deine Stimme ja nicht genauso ist wie Esaus Stimme. Und dann wird er denken, was ist denn los hier? Und du willst doch jetzt den Segen haben. Du musst doch auch den Segen haben, denn der Ältere soll den Jüngeren dienen. Also sieh zu, dass du das jetzt irgendwie hinkriegst. Und der Jakob, der sagt, Mama, ich weiß nicht, das ist ja nicht so ganz okay. Der Papa wird das merken, wenn wir so vorgehen. Und die Rebekka sagt, du, das kriege ich schon alles gebacken. Da wird der Papa gar nichts von hören und merken. Kennen wir sowas aus den Familien? Die Mama hält zu dem einen Kind, der Papa zu dem anderen. Papa wird überlistet, davon soll er nichts hören. Das machen wir untereinander ab. Ich würde gerne mal ein Forschungsprojekt starten über die Ursache, warum manche Kinder in der Welt sind. Es
kann alles möglich, ja, es ist alles möglich. Aber manchmal liegt es daran, dass die Eltern einfach nicht an einem gemeinsamen Strick ziehen, wie wir es mal hochdeutsch ausdrücken. Kein gemeinsames Gebetsleben führen und in der Erziehung nicht ein Bollwerk gegenüber allem Bösen, was von den Kindern kommt, sind. Eheleute dürfen zusammen, noch getrennt natürlich, beten. Da müssen wir Männer besonders aufpassen, denn 1. Petrus 3 sagt, dass die Frau das schwächere Gefäß ist und wir sollen mit Einsicht bei ihr wohnen. Dann steht noch ein Vers dabei, nämlich, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn wir als Männer uns einfach über unsere Frauen, über ihre Gefühle, über all das, was sie bewegt, hinwegsetzen, ist das der eindeutige biblische Grund, dass unsere Gebete verhindert werden. Auch die Gebete, vielleicht für unsere Kinder. Deswegen ist die Jakobsgeschichte ganz praktisch, ja. Ganz, ganz praktisch. Es ist nicht gut, wenn wir so Lieblingskinder haben. Wir können manchmal nichts dazu, ja. Manche Kinder sind einfach einfacher zu erziehen als andere. Aber es kann niemals sein, dass wir sagen, die Tochter liebe ich, den Sohn nicht so sehr. Ich sag dir, die Kinder werden es spüren. Die haben ein sensibleres Empfinden, als wir oft denken. Wir müssen einig sein. Und die Kinder, die vielleicht von Natur aus gar nicht so liebenswürdig sind, weil sie unseren eigenen Charakter geerbt haben, die sollten wir mit mehr Liebe überschütten. Das sagt uns sogar im Blick auf die Glieder des Leibes, 1. Korinther 12. Die mangelhafteren sollen wir mit mehr Liebe umgeben. Ich meine nicht, dass wir Sünde dulden dürfen. Das meine ich jetzt überhaupt nicht. Das ist genauso scheidlich. Nein, das überhaupt nicht. Aber mangelhafter sind Mängel, die wir feststellen. Charaktermängel. Und ich musste selbst manches lernen. In meinem Leben als Vater. Ich hoffe, ich habe immer noch nicht ausgelernt, natürlich, obwohl die Kinder jetzt schon groß sind. Aber diese Prinzipien zusammenstehen, ist das A und O in der Erziehung. Das sage ich auch als Pädagoge. Hier ist das überhaupt nicht geschehen. In 1. Mose 27. Und das Gewissen von Jakob arbeitet, Vers 11 in der Mitte. Du Mama, sagt er hier, ich bin ein glatter Mann, vielleicht wird mein Vater mich betasten. Und ich werde in seinen Augen sein wie einer, der Spott mit ihm treibt. Guck mal, der ist schon alt, der kann nicht mehr richtig sehen. Ich werde Fluch auf mich bringen, anstatt Segen, wenn ich mit solch einer List vorgehe. Seine Mutter aber, 13, seine Mutter aber, sprach zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh, hole sie mir. Die Ziegen, ja, die geschlachtet werden sollen. Da arbeitet das Gewissen und die Rebekka unterdrückt das Gewissen. Und er ging und holte sie, brachte sie seiner Mutter. Die Mutter bereitete ein schmackhaftes Gericht. Alles wunderbar. Vers 18. Und er ging zu seinem Vater hinein und sprach, mein Vater. Ach, mein Vater. Was muss das in den Ohren von Isaak geklungen haben? Mein Vater. Hat er eigentlich wohl immer seinen Vater so angeredet? Jakob war der Lieblingssohn Rebekkas. Esau war der Lieblingssohn von Isaak. Vielleicht war es die Anrede, die Esau immer hatte. Wir wissen es nicht. Mein Vater, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Hat er das an der Stimme erkannt, dass irgendwas da nicht ganz klar war? Ich bin Esau, Lüge. Dein Erstgeborener, Lüge. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast, Lüge. Steh doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segne. Lüge. Es war gar nicht sein Wildbret. Er hat es nur geholt. So muss der objektive Betrachter das benennen, nicht? Hier wird mit List geplant, mit Lüge der Plan durchgeführt. Und dann kommt immer noch die Ernte. Wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Jetzt werden sie fromm. Vers 20b. Weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Das erinnert mich an die Stelle in 2. Timotheus 3, Vers 5, wenn von den Sünden der nachchristlichen Christenheit gesprochen wird. Und es dort heißt, die eine Form der Gottseligkeit oder Frömmigkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Jetzt sitzt die Maske auf dem Gesicht. Ich hatte mal eine Freizeit vor vielen Jahren, habe 12, 13 Jahre Freizeiten gemacht. Ich weiß noch, ich hatte ein Gespräch an einem Abend auf dem Berg. Dann kam so ein junger Knabe von 18 Jahren zu mir und sagte, immer, ich wollte mal fragen, was hältst du eigentlich von mir? Mensch, sag ich, willst du das wirklich wissen? Du beteiligst dich ja unheimlich gut in den Bibelstunden, aber willst du das jetzt echt wissen? Ja, will ich mal wissen. Da sag ich, du bist ein ganz elender Heuchler. Zieh mal deine Maske ab. Stand er vor mir so, hatte so einen Hut auf, mit einer breiten Krempe, grinste etwas, sagte, gut durchschaut. Na, sag ich, das war nicht schwer, braucht man kein Prophet zu sein. Und dann hat er mir offenbart, wie er lebt, was kein Mensch wusste. Weder die Eltern, noch die Geschwister, die eigenen Geschwister, noch die Freunde, noch die Versammlung. Schreckliche Sünden.
Die Form der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen.
Jetzt wird der Isaak doch ein bisschen kritisch. Tritt herzu, betaste mich, 21, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob tritt hinzu, er erkannte ihn nicht, Vers 23. Und er segnete ihn am Ende von Vers 23. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Und er sprach, ich bin es.
Ich möchte mal so eine Analyse seines Gewissens gemacht haben, wie das klopft.
Klopf, 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 klopf. Ich bin es schon wieder gelogen.
Das ist ja nicht schrecklich, ja. Aber so kann es sein. Dann bittet er um das Wildbret und Jakob reicht es ihm und er aß, er brachte ihm Wein und er trank. Vers 26, tritt doch herzu und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und er roch den Geruch seiner Kleider und er segnete ihn. Und sprach, und jetzt kommt der Segen, da kann ich jetzt nicht lang drauf eingehen. Völker sollen dir dienen und so weiter. Sei Herr über deine Brüder. So wird es tatsächlich kommen. Jakob hat sich den Segen erschlichen durch Lug und Trug. Mittels Rebekkas, die einen listigen Plan ersonnen hat. Isaak ist darauf reingefallen, obwohl er kritisch war. Jakob hat sein Gewissen so langsam aber sicher tot gemacht und jetzt läuft alles. Na, jetzt kann es ja wunderbar gehen, alles geregelt. Nur der Esau, der kommt ja auch irgendwann nicht. Dann kommt der Esau vom Feld und er bringt und freut sich, kann mir so richtig vorstellen, oh, jetzt gehe ich zu meinem Papa, jetzt werde ich ihm das schöne, schmackhafte Gericht bringen und dann werde ich den Segen bekommen. Und dann sagt der Jakob, ich habe den Segen schon gegeben. Und dann ist der Esau so verzweifelt und sagt, bitte Papa, segne auch mich, segne auch mich. Dann gibt ihm dieser Isaak einen sogenannten Segen. Er sagt, Vers 39, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein, ohne den Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Entsprechend dem, was vorher durch Gott nach dem Gebet Rebekkas gesagt wurde, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Isaak macht jetzt auch keine krummen Geschichten, fängt da an, irgendwas herzufantasieren, sondern er sagt genau das, was Gott jetzt will. Und was die Prophetie gesagt hat. Das war schrecklich, nicht? Das war eine Situation. Man möchte manchmal in die Gefühle dieser ganzen beteiligten Menschen hineingucken. In die Gewissen dieser Menschen hineingucken. Und dann heißt es Vers 41. Esau feindete Jakob an wegen des Feindes.
ich werde meinen Bruder Jakob erschlagen.
So beginnt Brudermord. Wie oft hat sich das wiederholt, sowohl in Familien als auch in der Geschichte des Volkes Gottes, als auch in der Weltgeschichte. Es ist der Anfang allen schlimmen Übels. List, Lüge, Betrug, Heuchelei, Masken aufsetzen, Unehrlichkeit. Und dann lesen wir von Vers 46, Rebekka sprach zu Isaak, ich verachte das Leben wegen der Töchter Hets. Wenn Jakob eine Frau nehme von den Töchtern Hets, wie diese von den Töchtern des Landes, wozu nützt mir denn das Leben? Ach, sagt hier Rebekka, mein lieber Ehemann, sieh zu, dass dein Jakob, doch dein Sohn, mein Sohn Jakob, dass der jetzt nicht hier möglicherweise bleibt, um eine Frau von hier zu heiraten, sondern es wäre doch viel besser, er würde jetzt weggehen und eine Frau von woanders nehmen. Kapitel 28. Isaak rief Jakob und dann sagte er zu ihm, mach dich auf, Vers 2, geh nach Padan Haram zu dem Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter. Nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich, mache dich fruchtbar und mehre dich. Keine Buße mehr, kein Schuldbekenntnis, es läuft alles so weiter. Jetzt könnte man denken, jetzt versinkt die ganze Geschichte in Chaos. Nein, deswegen, über dem Leben Jakobs steht das Wort Gnade. Und in Jakobs Leben sehen wir jetzt zwei Linien. Einmal, wie Gott in seiner Gnade den Jakob führt, weil er nämlich Verheißungen gegeben hat vor seiner Geburt und ihn auserwählt hat vor seiner Geburt. Und der zweite Weg ist Gottes Regierungswege. Mit Jakob. Jakob muss jetzt in seinem Leben lernen, was die Folgen falschen Handelns und falscher Entscheidungen sind. Und so heißt es Vers 5, Isaak entließ Jakob und er ging nach Padan Aram. Vers 6, und als Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet in der Padan Aram entlassen hatte, und so weiter, um sie von dort eine Frau zu nehmen und ihm geboten hat und so weiter. Da heißt es dann Vers 8, als Esau das sah, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak, da ging Esau hin zu Ismael und nahm sich Machala zur Frau, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zu seinen anderen Frauen hinzu. Auch er handelt ohne den Willen der Eltern, einfach nach seiner Laune, nach seinen Entscheidungen, nach seinem Fleisch. Und vielleicht schlagen wir nochmal auf, Hebräer Kapitel 12, wie Jahrhunderte später Gottes Wort über Esau spricht, in Vers 17, Hebräer 12, Vers 17, denn ihr wisst, dass er, das ist der Esau, der Ungöttliche, wie er vorher genannt wird, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er ihn mit Tränen eifrig suchte. In Kapitel 27 wird das ausdrücklich gesagt, dass er wirklich bat darum, den Segen zu bekommen. Und dann bekam er diesen Segen von seinem Vater Isaak. Und die Folge war eben letztlich, er feindete seinen Bruder Jakob an. Er wollte ihn töten. Er heiratet nach eigenem Willen und aus all dem entstanden die Edomiter mit die Erzfeinde des Volkes Israel. Kleine Ursachen, große Wirkung. Kleine Weichenstellungen, große Veränderungen der Gleise. Wer hätte je gedacht, dass die Auseinandersetzungen zwischen Israel und den umliegenden Völkern zurückgehen auf ganz, 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 ganz anfänglich geringe Dinge. Nämlich, dass Abraham Hungersnot hatte, dass er nach Ägypten gegangen ist, dass Hagar daraus entstanden ist und aus Hagar Ismael, woher die Araber gekommen sind, wahrscheinlich die umliegenden Staaten. Und der Krieg ist bis heute da. kleine Ursachen, große Folgen. Die Entscheidungen, die wir als Väter und Mütter in unserer Zeit treffen, werden Folgen haben bis in die ferne Zukunft. Und wir sind sehr egoistisch, wenn wir denken, dass wir ja nur selbst betroffen sind. Nein, die Folgen werden bis in die ferne Zukunft sein. Schlagen wir mal 2. Mose Kapitel 20 auf. Vers 5, da geht es um Götzendienst. In der Mitte, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, an den dritten und an der vierten Generation derer, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausenden an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Was heißt denn dieser Vers? Heißt das, dass wir als Väter jetzt Böses tun und dass, weil wir Böses tun als Väter, deswegen unsere Kinder später darunter leiden müssen? Manche sehen das so. Völlig falsch. Sehr schrecklich. Wir brauchen nur mal das ganze Kapitel 18 des Propheten Hesekiel lesen und dann werden sie eines völlig Besseren belehrt. Sie verachten hier sozusagen den Relativsatz. Nämlich, Komma, die mich hassen. Das Problem ist hier, dass die Väter den Götzendienst machen, dass die Söhne das übernehmen und damit auch solche sind, die Gott hassen, und die Enkelsöhne ebenso und die Urenkel ebenso. Man kann nicht sagen, weil meine Väter das so und so gemacht haben, deswegen trifft uns das. Nein, wir sind verantwortlich für das, was in unserer Generation passiert. Aber wir sollen immer daran denken, dass wir auch eine Verantwortung haben für die folgende Generation. Psalm 78. Psalm 78, Vers 6. Damit das künftige Geschlecht sie kennte, nämlich die Satzungen, die Söhne, die geboren werden sollten, sie aufstehen, sie ihren Söhnen erzählten und auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahrten. Hier finden wir diese Reihenfolge, nicht? Väter, folgendes Geschlecht, darauf folgendes Geschlecht. Und drei wichtige Dinge sollen unsere Kinder von uns lernen. Das erste ist, auf Gott Vertrauen setzen. Das ist Glaubensleben. Unsere Kinder sollen lernen von uns, dass wir ein Glaubensleben leben. Zweitens, die Taten Gottes verkündigen. Wir dürfen unseren Kindern erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, wie er uns geführt hat. Und das dritte, wir sollen sie zum Gehorsam erziehen, dass sie die Gebote Gottes halten. Wenn eines von denen fehlt, dann läuft der Wagen der Erziehung schief. Also drei wichtige Dinge, Glaubensleben, erzählen von den Taten Gottes, und das dritte, Gehorsam, dem Wort Gottes gegenüber. Kapitel 28, Jakob marschiert los und er zieht jetzt weg von Beerseba, Vers 10, und geht nach Haran. Jetzt kommt ein Satz, denn die Sonne war untergegangen. Er übernachtete dort, die Sonne war untergegangen. Nun, das ist tatsächlich so gewesen, ja, es wurde dunkel. In Israel geht die Sonne sehr schnell unter. Innerhalb von einer halben Stunde kann es dann dunkel werden. Aber wisst ihr, was auch war? Dass in seinem Leben die Sonne untergegangen sind. Die Sonne, die nämlich Licht und Wärme gibt. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Jetzt könnte Jakob denken, als er dort so lag, was habe ich bloß alles gemacht? Es passiert etwas ganz komisch. Er träumte. Hatte dort einen Stein hingelegt als Kopfkissen, vielleicht hat er noch ein bisschen was da drauf gelegt, seine Jacke oder was, denke ich mir manchmal. Er legte sich jedenfalls nieder an diesem Ort, er träumte und er sah plötzlich im Traum eine Leiter, die von oben nach unten ging. Dann heißt es, dass Engel Gottes auf dieser Leiter auf- und niederstiegen. Wir erinnern uns an das Wort, was ich am Anfang gelesen habe. Die Engel oder Engel Gottes, der mich von allem Bösen erlöste. Hier sieht er plötzlich Engel vom Himmel auf die Erde steigen.
Der Himmel und die Erde kommen zusammen. Und plötzlich heißt es, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaaks. Aber er sagt nicht, dein Gott. Wie genau die Bibel ist, ja? Nein, der Gott Abrahams und Isaaks, das bin ich. Isaak war auch nicht, gut, er war nicht 100%, das haben wir gesehen. Und dann gibt er eine Verheißung, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben, deinen Nachkommen. Deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde. Dann am Ende von Vers 14, in dir und in deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Familien der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten überall, wohin du bist, gehst und dich zurückbringen in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Na, ist das nicht etwas Wunderbares? Mit List und Tücke hat er sich den Segen erschlichen und jetzt sagt Gott, ich bin mit dir. Können wir nicht drauf lossündigen? So hat Paulus das später geschrieben im Römerbrief. Wenn die Gnade so überschwänglich ist, dann lass uns doch mal sündigen. Wisst ihr, Gott ist so, dass er klare Verheißungen und Prophezeiungen gibt. Egal was dann passiert, Gott wird nie, nie, nie von seinem Wort abweichen. Wenn wir dann aber krumme Wege gehen, dann macht er das nicht so, dass er hinter uns herläuft auf den krummen Wegen, sondern lässt er uns mal kräftig plumpsen, damit wir sehen, was wir davon haben. Aber wenn wir in Gottes Hand sind, dann sind wir in Gottes Hand. Diese Stellen zeigen übrigens ganz deutlich auch gerade das Leben Jakobs. Ein Kind Gottes kann niemals verloren gehen. Ein Gläubiger schon. Esau war auch ein Gläubiger in gewisser Hinsicht. Der glaubte bestimmt an Gott. Aber er war auf jeden Fall kein Auserwählter. Aber einer, der auserwählt ist vor Grundlegung der Welt, der zuvor bestimmt ist zur Sohnschaft, der begnadigt ist in dem Geliebten, der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, der das Leben des Herrn hat, 2. Petrus 1, der teilhaftig geworden ist der Natur Gottes, der ist ein Kind Gottes, der kann nicht verloren gehen. Das geht überhaupt nicht. Aber wir können krumme Wege gehen und Gott wird uns irgendwie zurechtbringen. Und so äußert sich Gott hier, verheißt ihm das wunderbar. Und jetzt merkt man, dass Jakob nicht richtig stand. Sonst hätte er gesagt, wunderbar. Herr, wie wunderbar ist es, mit dir zu reden. Hier steht, und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Nicht, wie glückselig ist dieser Ort. Wenn ich mit dem Herrn lebe und der Herr antwortet mir und der Herr begegnet mir, dann sage ich, wie glückselig ist das. Wenn ich aber in einem Leben bin, wo mein Gewissen mich plagt, dann fürchte ich mich. Er fürchtet sich, das ist nichts anderes als Gottes Haus, Bethel. Und die ist die Pforte des Himmels. Dann steht er früh morgens auf und, hier haben wir das erste Denkmal, stellt ein Denkmal auf, goss Öl darauf und gab dem Ort den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes. Im Anfang war Luz der Name dieses Ortes. Das Wort Luz kommt von einer hebräischen Wurzel, die heißt abweichen. Er war nämlich abgewichen. Von dem, was Gott eigentlich gesagt hatte, war er abgewichen. Aber die Gnade Gottes, die verbindet ihn doch mit dem Haus Gottes. Und dort, zu diesem Haus Gottes, wird er den Jakob bringen. Durch viele, viele Erfahrungen. Und dann kommt der Jakob und sagt, Vers 20, er tat ein Gelübde. Jetzt beginnt er nachzudenken, ja. Wenn Gott mit mir ist, natürlich wollte Gott mit ihm sein. Das hat er doch gerade gesagt, da muss er doch nicht mehr sagen, wenn Gott mit mir ist. Was ist das denn für ein dummes Reden? Gott spricht gerade zu ihm und sagt, Gott, ich bin mit dir. Du wirst dann alles Tolle erleben. Und dann sagt er, also wenn das stimmt, was Gott sagt, wenn Gott mit mir ist, dann heißt es hier weiter, und er mich behütet, Sohn und Kleider und Brot gibt, ich in Frieden zurückkehre. So soll Jahwe, der ewig Seiende, mein Gott sein. Und ich werde ihm den Zehnten geben. Ich werde dir den Zehnten geben. Ein Gebet Jakobs.
Dann vielleicht noch kurze Bemerkung zu 29, aber nur ganz kurz, wir können ja nicht auf alles intensiv eingehen. Er kommt dann zu einem Brunnen, dort trifft er drei Schafherden und Hirten. Er fragt, ob hier irgendwo der Betuel ist und der eine Tochter hat, die Rahel heißt. Und die sagen ihm, jawohl, ach, da kommt sie schon. Und dann kam die Rahel zum Brunnen, dann hilft der Jakob, den Stein von dem Brunnen zu wälzen. Die wurden immer da draufgelegt, damit nicht Fremde daran kamen, außerdem damit die Sonne da nicht so tief reinschien, weil das Wasser dann zu schnell erhitzt worden wäre. Und der Jakob hilft ihm und auf einmal nimmt er sie in den Arm und küsst sie, nachdem sie festgestellt haben, dass sie ihr verwandt sind. Und es war große Freude da. Und dann treffen sie aufeinander, nämlich Laban, der Vater der Rahel und Jakob. Und ja, da kann man sich vorstellen, jetzt brennt das Herz von Jakob und er möchte die Rahel heiraten. Und wie das dann funktioniert, was dann folgt, das werden wir dann in der nächsten Predigt hören. Dann beginnt das Prinzip, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und trotzdem bleibt die Gnade Gottes. Das finde ich so wunderbar. Gott ist ein gnädiger Gott. Er führt wunderbar. Nicht auf krummen Wegen. Die gehen wir. Aber er führt uns von krummen Wegen zurück auf gerade Wege.